Wenn man hier um die Falldiskussion und die Fallklassifikation geht, so spielt die Radiologie sicherlich in der ersten Welt, in der wir uns befinden, eine ganz signifikante Rolle. Nämlich es geht darum, wie ist die klinischen Kriterien definiert, und Sie sehen, dass der radiologische Befund zumindest eines der Kriterien ist, um diese immer noch lebensbedrohliche Krankheit zu diagnostizieren. Die Charakteristika, und das ist schon gesagt worden, ist, wir haben in etwa 80%, und ich möchte hier keineswegs der Epidemiologie vorgreifen, aber wir haben eben in etwa 80% eine Lungentuberkulose, aber es ist mir ganz wichtig, Ihnen diesen 8 Minuten auch beizubringen, dass die Radiologie gesamthaft gefordert ist. Wir haben gelernt, und ich habe das auch mit Hilfe unserer klinischen Kollegen seit 2000 gelernt, dass die Tuberkulose eigentlich alles kann. Das ist sozusagen mein derzeitiger Wissensstand und in allen Organen und allen Organsystemen eben vorkommt. Und ein wichtiger Punkt für zusätzlich befallene Organe sehen Sie hier, Pleura, Urogenitalsystem, das, was in den Vorrednern und was in den Vorvorträgen ja schon vorgekommen ist. Es darf Sie daher nicht wundern, dass ich Ihnen jetzt sage, was die Besonderheiten und was diese Erkrankung für uns auch oder für mich persönlich und für das ganze Team sehr interessant macht, ist, es kann jedes Organsystem befallen werden. Die Antwort des Körpers, das, was wir sehen an morphologischer Information, kann in Abhängigkeit von der Immunlage ganz unterschiedlich sein. Und letztendlich kann die Tuberkulose, und das ist auch für uns die Schwierigkeit und dann letztendlich sekundär für Sie als behandelte und unsere Leistungen anfordernden Ärztinnen und Ärzte, auch viele Dinge simulieren, sodass wir nicht immer gleich hinkommen. Es bedeutet für uns aber auch, dass wir natürlich primär daran denken, das Lungenröntgen einzusetzen, wenn 80% dieser Erkrankungen in Österreich mit der Lunge zu tun haben, aber das letztendlich das gesamte diagnostische und methodische Armamentarium der Radiologie brauchen. Das heißt, das Thoraxröntgen ist der Grundpfeiler der Tuberkulose-Diagnostik, und es ist mir auch wichtig, Ihnen zu vermitteln, dass wir keine TB-Beweisenden, das heißt, wir haben hier keine PCR und keine Kultur und keine Histologie, jedoch relativ typische Veränderungen haben, wie wir sie eben bei Tuberkulose finden, und ein paar dieser Charakteristika, wie Sie hier so ein kleinfleckiges alveoläres Infiltrat sehen, möchte ich Ihnen eben auch zeigen. Wir sind als Radiologen extrem selten mit der primären Lungentuberkulose konfrontiert, und Sie haben heute schon gehört, dass wir in der reaktivierten, in der postprimären Lungentuberkulose sozusagen hauptsächlich den erkrankten Patienten bei uns sind. Allerdings wissen wir, dass die primäre Lungentuberkulose, und jetzt bin ich mehr im Wilhelminenspital als im Otto-Wagner-Spital, die häufigste Form bei Kindern ist und wo das radiologische Erscheinungsbild von wir sehen eigentlich gar nichts über sehr unspezifische Veränderungen geht, wie Konsolidierungen, Lymphangio-Adenopathien, mit ganz typischen Veränderungen, Pleuraguss und obstruktive Veränderungen. Das ist so ein Beispiel, sozusagen die Mutter an einer Tuberkulose erkrankt, und im Thoraxröntgen wird Ihnen vielleicht auffallen, dass wir etwas haben, was auf der linken Seite hier wie ein plumper Hilus ausschaut, ein sozusagen radiologischer Slang für den Verdacht einer vergrößerten Lymphknoten oder einer Lymphadenopathie, und was wir sehen ist eigentlich, dass wir im Röntgen das nicht sehen, was wir in der Computertomographie sehen, und natürlich auch hier charakteristischerweise diese zentralen nekrotischen, kein Kontrastmittel aufnehmenden Lymphknoten bei einem Kind 9 Jahre alt mit primärer Lungentuberkulose. Und die postprimäre TB, die uns ja viel mehr fordert, ist in 90% eine Reaktivierung, und hier kommen wir in das klassische Denken hinein, da ist der Oberlappen betroffen oder das apikale Unterlappensegment, und die Veränderungen sind durch exudative, fibroproliferative Veränderungen und letztendlich diese typischen Kavernungen und die Zeichen der endobronchialen Streuung definiert. Und das ist jetzt sozusagen ein Patient, der typischerweise diese Konsolidierungen aufweist, und was für uns ein charakteristischer Befund ist, kann es dann sein, fleckige oder endobronchiale Veränderungen als exudative Läsion, wie wir es hier erkennen können. Die proliferativen Veränderungen können noduläre und streifige Verdichtungen machen, wie Sie es hier sehen, Oberlappen betont, hier das korrespondierende Bild in der Tuberkulose. Und ein wichtiger Punkt, um den es mir hier geht, ist, dass die endobronchiale Streuung, ein Ausdruck der Infektiosität und der Ansteckung, bei uns durch ein recht klassisches Bild, sozusagen das Tree in Bud, und das bedeutet Knospen der Baum oder Knospen der Strauch, definiert ist, wo wir eben sehen, dass wir Knötchen in der Lunge haben, die aber im Gegensatz zur Miliartuberkulose nicht hämatogen in die Lunge kommen, sondern in einer kleinen Einheit, dem sekundären pulmonalen Lobulus, zentral lokalisiert sind und daher die subpulmonale Lunge, so ähnlich wie Sie es hier sehen, eben aussparen. Das ist ein klassisches Bild einer endobronchialen Streuung Das heißt TB recht typisch, aber durchaus nicht spezifisch, da Bronchiolitis-Veränderungen natürlich auch durch Viren und andere Erkrankungen bedingt werden können. Die Kavernen haben Sie heute schon mehrmals gesehen. Wir freuen uns, wenn wir das sehen, aber wir haben im Hinterkopf bei entsprechendem Alter und bei entsprechender Klinik oder gar nicht so entsprechender Klinik, dass das natürlich auch ein zerfallendes Bronchuskarzinom im Oberlappen sein kann, weil das häufig ist. Und da helfen uns natürlich wiederum Aktivitätszeichen weiter. Wenn es darum geht, dass hier endobronchiale Streuherde zu sehen sind, dann werden wir eher an die Tuberkulose denken als an das Plattenepithelkarzinom. Und das aber das genauso ausschauen wie kann wie ein Tumor, sehen Sie an dieser postprimären Kaverne, die, wie man es eigentlich von einem Neoplasma erwarten würde, hier das Interlobium ja überquert und sozusagen von einem Lappen in den anderen Lappen überstreitend wandert. Die Miliartuberkulose ist, wenn Sie so wollen, der Klassiker. Man fällt sicher beim Radiologie-Kolloquium und bei der Facharztprüfung durch, wenn man das nicht erkennt. Es ist das klassische Bild der hematogenen Aussaat. In aller Regel, aber Sie haben gesehen, nicht immer einer postprimären Tuberkulose. Und sie ist gekennzeichnet durch multiple Knötchen, die eben in einem hematogenen Verteilungsmuster definiert sind. Wir haben heute mit der hochauflösenden Computertomographie eine bereits seit 20 Jahren etablierte Technik zur Verfügung, die uns helfen kann, ein im Lungenröntgen uncharakteristisches Bild, das nur kleine Knötchen oder retikuläre Veränderungen zeigt, exakt in der CT zuzuordnen, sodass eigentlich das Verteilungsmuster dieser Knötchen, die hier überall lokalisiert sind, ein ganz ein wichtiger klinischer Hinweis dafür ist und wir sozusagen die Miliartuberkulose zu den an beiden Händen abzuzählenden Erkrankungen lautet, wo wir wirklich sozusagen den entscheidenden Hinweis dem Kliniker dafür geben können. Was passiert nun mit so einer postprimären Lungentuberkulose? Rudi Rumetzhofer und sein Team ist therapeutisch erfolgreich. Was bleibt über? Wir sehen die Residuen, die als Granulome, verkalkte Lymphknoten oder Narben übrig bleiben. Das heißt, es kommt nicht unbedingt, vor allem bei schweren Ausprägungen, zu einer kompletten Restitutio ad integrum. Und diese postspezifischen Veränderungen können wir natürlich sehen. Wir brauchen die Sonographie und ich bin somit beim zweiten Verfahren hauptsächlich, und Sie haben Bilder der Skrofulose gerade gesehen, um die Lymphknotentuberkulose oder die Tuberkulose an oberflächlich gelegenen Organen festzustellen können. Die befallenen Lymphknoten haben ein sehr charakteristisches, aber auch nicht spezifisches Muster, nämlich zentral eine verkäsende Nekrose und rundherum sozusagen solide impulierende Dinge. Und jetzt brauchen wir natürlich die Computertomographie und zwar aus drei Gründen. Manchmal, wenn es eine gewisse Diskrepanz zwischen positiver Klinik, aber negativem Röntgen gibt, zum Nachweis einer hier primären Tuberkulose. Sie sehen vielleicht ganz flau hier so kleinfleckige Veränderungen, aber es wird dann eins ganz klar, dass diese Patientin Veränderungen eben in beiden Lungenoberlappen hat. Wir brauchen aber die Tuberkulose, vor allem wenn sie auch dann angefordert, wenn es darum geht, Komplikationen zu erkennen, nachzuweisen und in ihrer Quantität und Qualität zu erfassen. Wie ausgeprägt sind denn hier diese Kavernen? Gibt es hier direkt einen Nachweis einer bronchopleuralen Fistel? Und das sind einige Dinge mehr. Und der dritte Punkt, das habe ich Ihnen auch schon gesagt, ist letztendlich die Aktivitätsbeurteilung, wobei wir natürlich jetzt nicht sagen können in der Bildgebung, dieser Patient ist infektiös und dieser nicht, aber ich habe Ihnen gesagt, dass mit offenen Kavernen und vor allem mit dem charakteristischen Bild der Triimbat-Veränderung, die ja für eine endobronchiale Streuung spricht, doch wichtige klinische Hinweise geben können. Das heißt, hier streut die Kaverne im Oberlappen nicht nur in die linke, sondern auch in die rechte Lunge und wir finden diffus verteilt in der Lunge weitere konsolidierende und kavernierende Veränderungen, wie Sie es hier, glaube ich, ganz gut erkennen können. Und letztendlich ist die CT die Methode der Wahl, um eine Lymphknotenvergrößerung zu sehen, für die wir im Summationsbild des Thoraxröntgens nur wirklich Hinweise finden können. Und das ist wieder ein Patient mit einem ausgeprägten alveolären Infiltrat, aber dass dieser Patient, und das ist wieder ein Hinweis dafür, diese zentral kein Kontrastmittel aufnehmenden käsig-nekrotischen Lymphknoten aufweist, das ist sicherlich nur eindeutig in der Computertomographie zu klären und auch ein charakteristischer Hinweis, ein Hint, wenn Sie wollen, um den Kliniker zu sagen, naja, wir glauben auch, dass die Tuberkulose hier doch sehr im Vordergrund steht. Und letztendlich das Pleura-MPM, gekennzeichnet durch eine verdickte Pleura, manchmal auch mit Lufteinschlüssen, ist ebenfalls ein wichtiger Hinweis, den wir bieten können. Und oft ist es die Summe der Veränderungen, eine Kaverne verbunden mit Endoplasmen, bronchialer Streuung verbunden mit einer Pleura, die in Summation letztendlich auch dem uns sagen lässt, naja, die Tuberkulose, die er schon nachgewiesen hat, hat dort und da noch weitere Herde gemacht. Die ist nicht nur auf die Lunge beschränkt, sondern es findet sich auch eine Knochentuberkulose. Sie ist in der Leber, in der Milz oder wo auch immer sonst. Die Lymphknotentuberkulose ist, wie gesagt, hier in den axillären Lymphknoten natürlich sonografisch und computertomografisch, aber auch in der MR, wenn Sie es machen, nachzuweisen und macht eben diese charakteristischen zentralen nekrotischen Lymphknoten. Und die Organbefall, also die miliare oder hämatogene Ausstreuung von Tuberkulose in andere Organe wie Leber und Milz macht eben auch charakteristische, aber nicht sehr typische absedierende Veränderungen. Wenn Sie wieder mal eine Tuberkulose der Niere sehen, schicken Sie uns bitte den Fall. Wir haben das Gott sei Dank nicht sehr häufig, aber wir haben auch charakteristisch destruierende Veränderungen der Niere. Wir müssen manchmal daran denken und wir haben immer wieder einige Patienten mit Nierentuberkulose, die dann eben dieses Bild dieser destruierten Niere machen mit einer Wandverdickung der Harnblase, wie Sie es hier erkennen können. Und Sie sehen, dass hier alle Aspekte der Bildgebung gefordert sind. Zum Abschluss Neurotuberkulose. Auch hier, um uns zu verwirren, Schwierigkeiten gegenüber Metastasen, die in dieser Altersgruppe vielleicht nicht die häufigsten sind, aber bei älteren Patienten schon. Entweder in Form, und das ist das Wichtigste, von einer Meningitis, häufiger bei Kindern, oder von Tuberkulomen. Und da ist heute die Magnetresonanztomographie bei allen Fragen, die die Neuroradiologie betrifft, einfach die Methode der Wahl, weil sie spezifischer und auch sensitiver Veränderungen intra- und extraaxial im Rahmen des Entzündung nachweisen kann. Und das Bild oder ein ähnliches Bild kennen Sie schon, immer wieder Patienten mit Spondylodiszitis, wo auch die MR heute, die nicht nur die Kompression des Rückenmarks hier, sondern auch die klassischen Veränderungen und manchmal eben auch die umgebende Abszedierung zeigen kann, das Bild ist, das wir brauchen, um diese Erkrankung weiter abklären zu können. Ich bin damit fast am Ende, aber jetzt möchte ich Ihnen einfach eine letzte Frage stellen, sozusagen aus meiner Sicht. Wir haben ein Thoraxröntgen, das aus Ihrer Sicht und aus meiner ziemlich krank aussieht. Und das ist ein wichtiges Kriterium in der Radiologie, ist einer gesund oder ist einer krank. Das ist ein 31-jähriger Mann und es gibt immer wieder noch Einstellungsröntgen. Der Patient ist asymptomatisch und jetzt sehen Sie hier dieses Bild mit bilateralen, apikal betonten Veränderungen. Sie kommen vielleicht auf die Idee, dass hier auch kavernierende Veränderungen sind. Denken Sie gleich an die Tuberkulose. Denken Sie vielleicht, naja, Tuberkulose, aber da ist noch was anderes dabei, vielleicht ein Pilz, der sich in diesen Kavernen wohlfühlt. Glauben Sie an eine Langerhans-Zellisthyreozytose, eine seltene Erkrankung, aber auch oberlappenbetont. Denken Sie an eine Sarkoidose. Und dann sagt Ihnen, der Patient hat noch einen kleinen Auslandsaufenthalt hinter sich gehabt in einem Land, wo es viele Pilze gibt. Oder denken Sie an eine Kokzidioidomykose. Was wäre denn Ihre erste Wahl bei einem asymptomatischen jungen Mann, der ein solches Einstellungsröntgen hat? Darf ich Sie ums Voting bitten? Ich speichere ein bisschen dazu, warum ich den Fall ausgewählt habe, ist ein wichtiger Punkt und das ist wahrscheinlich die Botschaft für Sie aus meiner Sicht ist, dass die Tuberkulose, und das hat mir Oberarzt Rummetshofer in den Jahren beigebracht, sie kann fast alles simulieren, was wir sonst kennen. Sie macht tumorsuspekte Läsionen, sie macht Multiorganveränderungen, das heißt, sie kann eigentlich all das, was viele andere Erkrankungen auch können. Und es gibt eine zweite Erkrankung sozusagen, die das auch machen kann, auch wenn Sie hier vielleicht, wenn Sie nicht so mit diesen Erkrankungen im täglichen Leben konfrontiert sind, die auch ziemlich alles machen kann. Das ist die Sarkoidose, vor allem in der Lunge. Ein Saalvoting, 100% für zwei. Ja, das ist ganz lieb, aber Sie werden jetzt sehen, wir sehen natürlich in der CT auch diese Kavernen und das, worauf ich hinaus will, ist, es gibt einen zweiten großen Mimiker. Ein Patient, der so etwas hat, ist nicht unbedingt schwer krank und braucht jetzt nicht den Rudi Rummetshofer und sein Team, sondern das ist ein Patient mit einer nokrotisierenden Sarkoidose. Die Sarkoidose kann auch fast alles, was andere Erkrankungen auch tun und ist bei diesen Veränderungen eine der signifikanten Differentialdiagnosen, vor allem wenn die Patienten gesünder sind, als ihr Röntgenbild ausschaut. Damit danke ich für Ihre Aufmerksamkeit. Vielen Dank.